Herzlichen Dank, liebe Geschwister, für die freundliche Begrüßung. Sie haben sich in den Text Jeremia 20 schon vertieft eingelesen. Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen? Schluss von Jeremia 20. Warum? Das sagt der Jeremia, den Gott schon ausgesondert hatte, ehe er in der Mutterleib bereitet war. Warum bin ich aus der Mutterleib gekommen? Das sagt der Jeremia, der Prophet Gottes, den Gott berufen hatte zu seinem Außenvertreter, noch bevor er geboren war. Warum denn, wenn ich bloß Jammer und Herzeleid sehen muss, er, der bestellt war zum Propheten, dem Gott sein Wort in den Mund gelegt hat? Es war, wie wenn alles vergessen wäre, dass er mal gesagt hat, ich bin zu jung, ich tauge nicht dazu, Kapitel 1. Und Gott hatte ihm gesagt, ich lege mein Wort in deinen Mund. Und jetzt war er wieder am Ausgangspunkt. Warum überhaupt? Warum muss ich existieren? Was soll's? Was bringt's? Das war nicht alles, steht in dem Textwort, das Sie gelesen haben, Jeremia 20 in diesem erschütternden Bekenntnis, 20 ab Vers 7. Auch das Bekenntnis von Vers 11, aber der Herr ist bei mir als ein starker Held, eins der großen Aberworte der Bibel. Aber. Ist ein Hin und Her nicht bloß der Gefühle, der Emotionen, auf die wir heute so viel Wert legen, sondern selbst im Stehen vor Gott. Confessio Augustana, Coram Deo, immer wieder. Die entscheidende Ausrichtung, vor Gott. Herr, wie ist denn? Hat es denn einen Wert vor dir, was ich getan habe? Mit jedem neuen Konfirmandenjahrgang hat uns doch die Frage angesprungen, was soll's denn? Wird doch immer schlimmer, die Kinder bringen überhaupt nichts mit. Die Eltern wollen doch gar nichts als ein schönes Fest. Was soll ich mich denn mit ihnen abmühen? Ich muss doch bloß Jammer und Herzeleid sehen. Man kann ja schließlich bei Traugesprächen dazu kommen, dass man überhaupt nicht mehr tiefer lotet. Um Gottes Willen, die kennen noch nicht mal Lobe den Herrn. Ich möchte doch nicht die ganze volkskirchliche Not erleben. Dass sie bloß fragen, ob es dann auch reicht ins Wirtshaus und zum Fotografen. Noch schlimmer als die Konfirmandengruppen, die Konfirmandeneltern. Soll ich beim Konfirmandenelternbesuch bloß überhaupt ein bisschen Gespräch machen? Dass wir ja nicht auf religiöse Fragen kommen, die ganze Not deutlich wird, was wir Pfarrer in 400 Jahren seit der Reformation nicht ausgerichtet haben. Was soll's? Warum bin ich denn berufen zum Propheten? Und noch schlimmer kann ja die Frage sein, die uns anspringen kann in Nächten, gerade uns Emeriti. Vorher konnten wir all diese Fragen betäuben, indem wir uns in die unendliche Fülle der Aufgaben hineingeworfen haben, wieder was Neues angepackt haben. Was bringt's denn das Ganze? Wer hat in mich geritten, dass ich meinte, ich sei zum Pfarrer berufen? Wie bin ich überhaupt dazugekommen, Theologie zu studieren? Hätte ich nicht lieber Vernünftiges was anderes gemacht? Was ist denn überhaupt herausgekommen bei den 4 Jahrzehnten des Dienstes? Habe ich Frucht wirken können? Oder bin ich dem Herrn Jesus auch im Weg gestanden? Das sind Fragen, die die Außenvertreter Gottes immer bewegen, wenn sie ehrlich sind vor Gott und vor sich selber. Bei Jeremia war es noch einmal etwas ganz Besonderes. Kapitel 25, 3. Sie müssen nicht immer aufschlagen, nur wenn Sie wollen, nenne ich die Stelle dazu. Ich habe euch nun 23 Jahre lang immer wieder gepredigt Und ihr habt nie hören wollen. Nicht selten, nie. 23 Jahre vergeblich. Im Volk Gottes, im erwählten Israel, die ganze vordergründige Diskussion um Stichwort Judenmission übersieht doch, dass Israel im Bund stehen kann, aber des Bundes vergessen kann, drauf pfeifen kann, dass die Propheten Gottes abgelehnt werden. 23 Jahre umsonst, die Dauer, nicht schlimm, die Intensität. In Kapitel 18 wird erzählt, wie die Männer von Anatot kommen. Bei den Jesus sagt mal, kein Prophet ist angenehm in seinem Vaterland. Nicht? Er stellt sich in die Reihe der Propheten. Die Leute von Anatot, seine Gesellen, seine Freunde, planen Böses gegen ihn. Wie kriegen wir den weg? Diesen Störenfried, diesen Stänker. Und Paschur, der Sohn Immers, der Priester, in der Einleitung zu Kapitel 20, schlug den Propheten Jeremia und schloss ihn in den Block am oberen Benjamin-Tor. Das haben wenige von uns erlebt, diese Intensität des Leidens. Und dann kommt doch das dazu, was Sie heute Morgen für sich gelesen haben, Vers 10. Ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um. Den hat's gepackt. Den hat Gott im Regen stehen lassen. Offensichtlich hat er's verdient. Verklagt ihn. Wir wollen ihn verklagen. Alle meine Feinde lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Ich habe es was falsch gelesen. Nicht die Feinde. Alle meine Freundinnen und Gesellen. In meiner privaten Bibellese war ich gerade wieder bei den Richtergeschichten, als Gott den Simson berufen hatte zum Richter Israels. Da haben seine Landsleute gesagt, weißt du nicht, dass die Midianiter über uns herrschen? Wir müssen doch stillhalten. Im Dritten Reich im Kirchenkampf, wie viele treue Kirchengemeinderäte konnten auch sagen, man darf den Mund nicht so weit aufreißen, es sind mal die Nazis dran, wir danken, dass Adolf Hitler, unser Führer ist, die Arbeitslosigkeit beseitigt hat. Jetzt müsst doch ihr von der Kirche nicht dagegen sein. Als die Bultmannsche Theologie aufkam, wie oft habe ich das hören müssen, ihr sollt mal sehen, wie Rudolf Bultmann demütig den Kollektenteller in der Kirche in Marburg herumreißt. Gegen den Kollektenteller haben wir doch nichts gehabt. Vernünftige Diskussion wird immer wieder abgewürgt. Die Freunde und Gesellen, ja, Jesus hat uns wie Schafe und die Wölfe geschickt, aber er hat nicht gesagt, dass wir den Wölfen auch noch ins Ohr zwicken sollen. Haltet doch still, ihr dürft euren Glauben behalten. Unter den vielen Gefahren, die Paulus 2. Korinther 11 nennt, in Flüssen, auf Meeren, war wahrscheinlich die schlimmste Gefahr unter falschen Brüdern. Und wenn wir den Feministinnen recht geben wollen, müssen wir auch dazusetzen unter den falschen Schwestern und nicht bloß falsche Brüder. Unter den falschen Geschwistern. Man muss auch nicht so weit treiben, dass der Herr Oberpriester Paschur so erregt ist. Man kann ihm doch nicht den Heiligen Geist absprechen. Er wird doch nicht in diese Stellung gekommen sein. Gott hätte es doch sonst verhütet, wenn er nicht auch ein Bote Gottes wäre. Also wer sich mit ihm so arg anlegt, der kann selber nicht recht sein. Sagen die falschen Geschwister. Auf ihre Art bis heute. Die schlimmste Anfechtung ist nicht von den Feinden Jesu, sondern von den Freunden. Müsste beim Konfirmationsgottesdienst so steile Jesuspredigt halten. Das wäre auch nicht nötig. Müssen Sie dem Sterbenden jetzt noch einen Choralvers sagen? Müssen Sie dem den Glauben aufdrängen? Der doch gut gelebt. Sie sind doch fanatisch. Also diese ganze Tiefe der Anfechtung hat Jeremia erlebt. Und wir wollen es jetzt nicht bloß auf unsere Existenz deuten und noch pastorale Wehleidigkeit speisen. Was muss es für ein Aufatmen in der Welt Gottes gewesen sein, auch für solch einen angefochtenen Jeremia? Als der Herr Jesus sich zu den Propheten bekannt hat, inklusive Jeremia. Die Weisheit Gottes spricht, siehe, ich, Gott selbst, sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Und von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen, einige werdet ihr geißeln in euren Synagogen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Das sind keine Rabauken, sondern die habe ich gesandt, sind meine Außenvertreter. Oder schon in der Bergpredigt. Freut euch, jauchzet, hüpfet, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, sofern sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, ebenso haben sie die Propheten, die vor euch gewesen sind. Was für ein Aufatmen in der Welt Gottes bei einem verfolgten, einsamen Jeremia. Jesus stellt sich zu mir. Aber für uns können wir auch etwas lernen. Bereitschaft zum Leiden. Sören Kierkegaard hat gesagt, wir brauchen in der Zukunft Pfarrer, die Gott gehorsam und zum Leiden bereit sind und Gemeinde zum Leiden erziehen können. Nicht zu einem Christentum, das nicht anecken will, das keine Konturen mehr hat. Und Erich Stange, Reichswart des CVJM, Gesamtverbandes, würde man heute sagen, hat 1933, 34, nachdem er zuerst geschwankt hat, ob nicht doch die Übergabe des CVJM an die Hitlerjugend möglich ist, gesagt, wir müssen jetzt alles dran setzen, um junge Menschen zum Leiden vorzubereiten. Zaremba-Affäre in dem großen Missionslied, die Sache ist dein, wohlan, so nimm uns all zugleich zum Teil am Leiden und am Reich. Das gehört zusammen. Und trotzdem dieses Warum bin ich denn geboren worden? Warum hast du mich aus meiner Mutterleib kommen lassen? Das ist ja nur ein Präludium gewesen zu dem anderen Warum, das Jesus gebetet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist ja heute unter uns, auch in unserer Kirche, bedauerlicherweise eine Diskussion aufgebrandet. Den Sinn des Leidens Jesu. Noch nie in 2000 Jahren Kirchengeschichte wurde es so eklig, despektierlich formuliert. Steht denn Gott auf Blut? Das ist neu. Aber die so fragen, die kommen etwas zu spät. Die haben nicht zur Kenntnis genommen, dass die erste Christenheit schon gefragt hat. Warum musste denn das doch sein? Bei den Emmausjüngern war das die Frage. Er war doch ein Prophet, mächtig in Taten und Worten vor allem Volk. Und wir dachten, wir wissen, wie es weitergeht, er sollte Israel erlösen. Das war die große Zielvorstellung. Er ist der Erlöser. Der Erlöser aus Zion wird kommen. Der ist doch der Prophet, mächtig in Taten und Worten. Jetzt ist er gekreuzigt worden. Dann antwortet Jesus, o ihr dummen Kerle, mit eurem schwer beweglichen Herzen und Kopf, musste denn nicht Christus leiden um zur Herrlichkeit einzugehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war, Christus musste leiden. Also, Jesus nimmt dieses Wort von Propheten, wir dachten, er sei der Prophet, mächtig in Taten und Worten, Erlöser, nimmt Wort vom Prophet auf und sagt, Entschuldigung, ich zeige euch mal eine andere Prophetenlinie. Mose war ein Prophet, er hat verheißen, ein Prophet wie ich, den wird der Herr erwecken. Sie wissen, wie die erste Christenheit diese Mose-Geschichte gesehen hat. Stephanus, der Stephanusrede, Apostelgeschichte 7. Gott hat ihn zum Erlöser berufen, aber sie verstanden es nicht, dass er als Retter gesandt war. Sie widerstanden ihm, sie gehorchten ihm nicht. Und als er ein paar Tage weg war auf dem Sinai, haben sie ihm nun ein Götzenbild gebaut. Sie widerstrebten ihm alle Zeit, sagt der Stephanus. Schicksal der Propheten. Aller Propheten. Neulich war Predigtext, Jesaja 50, hielt mein Angesicht denen, die mich schlugen. Machte mein Angesicht hart wie ein Kieselstein. Wer will mich verdammen? Sie sollen noch kommen. Prophetenlinie. Jesus stellt sich hinein in das Schicksal der Propheten. Otto Michel konnte so eindrücklich sagen, Jesus wollte nicht sein als ein Prophet. Markus 12, der Besitzer des Weinbergs schickt seine Boten, um die Ernte zu holen. Und sie misshandelten ihn und schlugen ihn auf den Kopf und einige töteten sie. Da sprach der Herr des Weinbergs, ich habe noch einen, den will ich senden. Meinen Sohn, den werden sie achten. Nein. Und dann kommt das Wort Jesu, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Durch die Misshandlung hindurch macht Gott etwas. Jesus stellt sich hinein in die Linie der Propheten, als er den Emmausjüngern Unterricht gibt und nimmt vermutlich auch den Geplagten Jeremia mit hinein, der fragt, warum bin ich aus meiner Mutterleib gekommen? Die Frage ist beantwortet. Warum denn das Leiden? Ganz einfach, nicht mit einer großen Sühnetheorie, sondern Außenvertreter Gottes sind zum Anecken da. Wir sollten es uns im Pfarrberuf klar machen. Wir sind zum Anecken da, zum Prellbock sein. Nicht, dass man uns wohlredet. Tut manchmal gut, wenn Gott auch manche Leute schickt, die uns wohlreden noch ein bisschen, uns ermutigen wieder, aber normalerweise sind zum Anecken da. Die Frage ist beantwortet, warum Christus leiden musste, weil er sich in die Reihe der Propheten hineinstellt. Aber dann geht's ja weiter im Lukas 24, dass Jesus allen Jüngern sagt, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, den Propheten, den Psalmen. Und er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Geht also noch weiter als das, was den Emmaus-Jüngern gesagt war. Er fing an bei Mose, Psalmen, allen Propheten. Bei Mose wissen wir, wie Jesus selbst schon eine Spur zu seinem Leiden gesehen hat. Wie Mose die Schlange erhöht hat in der Wüste, so muss auch des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, die aufsehen zu ihm, aus der Verlorenheit gerettet werden. Bei den Psalmen wissen wir einiges, wo Assoziationen da sein können. Geschwind zum Wort Assoziation. Ich habe aus dem Buch von Risto Santala, der Messias im Alten Testament, beim Hensler erschienen, gelernt, wo das entscheidende Defizit der Exegese ist, die meisten von uns gelernt haben, dass wir gar nicht mehr assoziativ denken können. Wir Katalogisieren in einzelnen Begriffen, das große, herrliche Werk von Kittel ist ein typisches Beispiel dafür. Im Judentum assoziiert man Vorgänge. Da fragt man nicht, ist da das hebräische Wort für Zweig, Stamm, Wurzel da, sondern das ist alles das eine, die gemeinsame Sache, eine gemeinsame Vorstellung. Und deshalb, wo sind Assoziationen naheliegend, Psalm 118, den Jesus vor seinem Leiden gebetet hat, man stößt mich, dass ich fallen soll, als sie den Lobgesang gebetet hatten. Aber der Herr hilft mir, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zu Eckstein geworden, das ist vom Herrn geschehen. Wo ist man noch im Psalm? Naheliegend, Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 31, Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und bei Propheten wissen wir einiges. Jesaja 53, der allerverachtetste und unwerteste, durch dessen Hand der Plan des Herrn fortgeht. Aber bei Jeremia, vielleicht geht es manchen von Ihnen so wie mir, ich habe das schon oft gelesen, überflogen, aber er ist mir fremd geblieben, abgesehen von einzelnen Stellen. Es gibt ja so ein paar Jeremia-Worte, die wir in der Christenheit besonders lieben. Ich kann kein Gemeindeblatt aufschlagen, Woche um Woche, wo nicht ein Bürgermeister mal wieder gesprochen hat, über Suche der Stadt Bestes. Wird herausgepickt, als ob das Wichtigste wäre. Wir wissen aber auch, dass Julius von Jahn am Bußtag 1938 das Jeremia-Wort weitergegeben hat als Bekenner. O Land, 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 höre des Herrn Wort. Und im Zinzendorf-Gedenkjahr, 300 Jahre ist seit seiner Geburt, sei mindestens erinnert, dass Zinzendorf 1738, als er von seiner ersten Reise aus Amerika zurückkam, bei dieser stürmischen Überfahrt einen Pastorenspiegel verfasst hat, zuerst anonym, und die Selbstzeugnisse des Jeremia zugrunde gelegt hat, als einen Pastorenspiegel. Überprüfung unserer Existenz. Aber mir geht es jetzt darum, wenn Jesus schon in Emmaus und dann den Jüngern Jerusalem gesagt hat, dass in allen Propheten Hinweise sind auf den gekreuzigten Jesus, musste dich Christus leiden, wo sind denn bei Jeremia solche Zeugnisse? Solche Spuren. Das hat mich zu Jeremia geführt, von dem Helmut Lampard in seinem Jeremia-Kommentar gesagt hat, er sei unter allen Propheten am nächsten dem stellvertretenden Leiden des Jesus, der auf Golgatha litt. Und er zitiert dann dies Wort, nachdem Sie vorher gefragt haben, das Lutherwort, Christus will Märtyrer haben. Aber ja gut, im gesamten Leiden ist Jeremia ein Leiden, aber wo sind noch Hinweise, dass Jesus eventuell auch ihn zitiert haben könnte bei diesem, das begreift doch, Christus musste leiden und bei allen Propheten machte er es ihnen deutlich. Noch einmal zurück zu Jeremia 20, Sie haben das heute Morgen gelesen, dieses ergreifende Bekenntnis, Herr, du hast mich überredet, ich habe mich überreden lassen. Also das, was wir schon angedeutet haben, jetzt in einem ersten Antwortteil, warum musste Christus leiden? Weil Außenvertreter Gottes zum Anecken da sind. Schon bei der Berufung, Kapitel 1 nachzulesen, Sie brauchen es nicht aufschlagen, ich sage es Ihnen geschwind, wie die Berufung heißt. Siehe, ich setze dich heute gegen, immer heißt das wieder, ich will dich zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehernen Mauer machen, wieder die Könige Judas, wieder seine Großen, wieder seine Priester, wieder das Volk des Landes und wenn sie auch wieder dich streiten, sechsmal wieder, wieder, wieder. Du bist nicht dazu da, ihnen zu gefallen zu reden. Und das war aber wieder schöne Predigt. Da nimmst du was mit. Ich setze dich gegen, nicht bloß gegen die Schriftgelehrten, sondern gegen das ganze Volk, gegen die Könige. Das ist eigentlich keiner, der nicht in dieser Kategorie nicht auftauchen würde. Ich setze dich zum Prellbock, zum, vielleicht sogar zum Rammbock, nicht bloß ertragen, sondern ich setze dich gegen die herrschende Einstellung im Land, meinem Volk Gottes. Wer in Gottes Auftrag wirkt in unserer Welt, ist immer in unserer Welt Außenseiter. In einer Welt, in der gilt Psalm 2, lasst uns von uns werfen die Seile Gottes. Wir wollen nicht mehr angebunden sein an ihn. Wir wissen es seit Dr. Bernard, seit den Organverpflanzungen, dass unser Körper normalerweise Fremdgewebe abstößt. Wer sich von Gott durchdringen lassen will, wer in Gottes Auftrag wirken will, für den ist normal, wenn er abgestoßen wird. Ein ganz seltener Fall, dass angenommen wird. Wir haben es oft genug erlebt, aber ich habe immer wieder das Wort von Helmut Thielicke im Ohr, der gesagt hat, es sollen nicht alle, die sich schlecht auf die Predigt vorbereitet haben, bei denen die Kirche leer wird, sich dann brüsten und sagen, ich predige das Evangelium, deshalb sind die Leute abgestoßen. Wir müssen uns immer selbst prüfen, ist es wirklich Leiden um Jesu Willen oder Leiden wegen meiner Faulheit, wegen meiner Ecken und Kanten, die ich auch habe, wegen Stahl in meiner Stimme? Ist das Menschliche oder das Göttliche, was abstoßend ist? Jesus hat sich in die Reihe dieser Propheten eingereiht und damit die erste Antwort gegeben, ohne große Sühnetheorie: Wer im Auftrag Gottes wirkt, wird abgestoßen. Deshalb musste auch Christus leiden, gerade weil ich von Gott komme. Und Sie können diese Linie weiterziehen bis zu uns. Warum haben die Apostel dann in Lystra und Derbe, als die erste Missionsreise abgeschlossen haben, wieder ihren Weg zurückgenommen und haben Älteste eingesetzt und gesagt, wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes kommen. Warum dieser Satz im 2. Timotheusbrief, alle, die gottselig, die fromm leben wollen, in Christus Jesus, ist gleich erklärt, was eigentlich fromm ist, gottselig, in Christus Jesus, nicht bloß allgemeine Religiosität oder sowas, die bleiben in mir und ich in euch, die mit Jesus verbunden sind, die müssen Verfolgung leiden. Wird oft eingeladen zu Lehrkursen, Liebenzell und Süddeutschen Gemeinschaft und Altpietisten. Wie lesen wir die Bibel? Da sage ich immer wieder, nehmt euch diesen Satz vor, 2. Timotheus 3. Alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Jetzt, welches Wort betonen Sie? Es gibt natürlich auch in Gemeinschaftskreisen und bei manchen Pfarrer, die ihr Mödele haben, Leute, die es fertig bringen, jedes Wort zu betonen. Aber eigentlich im Satz sollte man einen Akzent setzen. Jetzt, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Was würden Sie betonen? Müssen, ja. Alle. Gottselig in Christus Jesus. Gottselig in Christus. Leben. Leben wollen. Müssen. Verfolgung. Nicht bloß über sich gehen lassen, erleiden, bewusst. Da ist ein Satz, wo Sie eigentlich jedes Wort betonen können. Oder über jedes einzelne Wort eine achtwöchige Bibelstundenreihe machen können. Zentralwort. Leute Gottes sind zum Anecken da, das gilt auch für uns. Zweiter Gedanke. Die Tiefe der Verzweiflung, das haben Sie heute Morgen aus diesem Bekenntnis des Jeremia gehört. Herr, du hast mich überredet, ich habe mich überreden lassen, du bist mir zu stark gewesen. Und jetzt werde ich verlacht, ich bin Spott. Ich kann nicht liebevolle Botschaft bringen, sondern ich muss rufen, Frevel und Gewalt, da stimmt's nicht. Ich bin zu Hohn und Spott geworden, dachte, ich will nicht predigen. Weh mir, schon Kapitel 15 heißt es, Verflucht sei der Tag, da man meinem Vater sagte, dir ist der Sohn geboren. Weh mir, Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den jedermann im Land streitet. Letzten Sonntag, Jubilate, war ja der schöne Text dran aus 2. Korinther 4. Ich durfte mit einem Lekturenkurs in Meißenbach drüber schaffen. Dass Trübsal eine unglaublich große Herrlichkeit wirkt. Und die Gefahr war, auf der einen Seite, dass Trübsal geschilderte Krankheit und Not und Sorge um Kinder und Enkelkinder gar nicht das, was die Zeugen Gottes als Trübsal nennen, dass ich vergeblich rede, dass ich abgeblockt werde mit dem, was mein Anliegen ist, dass mein Gebet zu verpuffen scheint, dass ich Klipsis, Trübsal. Oder die anderen haben dann sehr schnell gesagt, ach, die Trübsal geht vorbei, Paulus sagt ja auch, die zeitlich und leicht ist, schafft eine über die Maßen große Herrlichkeit, Schönste kommt noch, alles recht, aber so ein Jeremia-Bekenntnis hilft uns doch auch, dass wir erkennen, was Trübsal ist, dass man nicht mehr kann. 2. Korinther 1 redet von der Trübsal, vorausgehend 2. Korinther 4. Denn unsere Trübsal, die wir in Asien erlitten haben, war über die Maßen groß, gleiche Wort, das er nachher benutzt, die Herrlichkeit. So dass wir gewiss waren, mit uns sei es aus, wir am Leben verzweifelten und es für beschlossen hielten, dass wir sterben müssten. Das ist Trübsal. Dass man sagt, ich habe in der Gemeinde nichts aus, ich kann nichts mehr wirken. Mich haben sie schlecht gemacht mit den Leserbriefen. Ich muss mich wegmelden, aber was wird in einer anderen Gemeinde besser sein? Aus! Das ist Trübsal. Und wenn dann noch die falschen Gesellen und Freunde kommen, sagen, wir haben wahrscheinlich einen Fehler gemacht, als wir sie berufen haben. Sie sind doch zu eckig. Trübsal. Bei Jeremia war es vergessen, als er sagte, verflucht sei, der meinem Vater gute Botschaft brachte, du hast deinen Sohn, dass er ihn fröhlich machte. War vergessen, dass Gott ihn bereitet hatte, noch bevor er in der Mutterleib geboren war. Vergessen, dass Gott sein Wort in den Mund legte, dass er ihn an dem Wacholder, ich will wachen über dein Wort, an dem erwachenden Zweig zeigte, was er mit seinem Wort tun wollte. Wir kennen die Stunden der Trübsal und sollten uns nicht zu schnell herauskatapultieren und sagen, jedes Tränlein gibt ein Krönlein. Uns trösten damit, dass alle Propheten und erst recht unser Herr Jesus das erlitten hat. Ich darf Sie bloß erinnern, dass Jesus beim Hineingehen in sein Leiden gesagt hat, muss ich es mal klar machen, ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie ist mir so bange, bis sie vollendet wird. Wie ist mir so bange? Oder das andere Wort von Jesus, jetzt ist meine Seele betrübt, sagt der Heiland der Welt, der Sohn Gottes, meine Seele ist betrübt. Da sind schlaflose Stunden mit drin, da sind die Gedanken, mit denen man eingeschlafen ist schließlich, nachts um 3 vor Müdigkeit. Und morgens waren sie wieder da. Warum? Was soll's? Jetzt ist meine Seele betrübt. Soll ich sagen, Vater, hilf mir aus dieser Stunde? Darum bin ich doch in diese Stunde gekommen. Johannes 12 ist berichtet dazu. Zu dieser Trübsal, zu dieser Anfechtung. Bin in diese Stunde gekommen, dass ich Wahrheit bezeuge, auch wenn die Welt die Wahrheit nicht hören will. Und vollends die Stunde, da der Schweiß Jesu floss wie Blutstropfen, als er fragte, muss denn das sein? Kann dieser Kelch nicht vorübergehen? Ist denn gar keiner da, der mit mir betet? Muss ich Mutterseelen allein diesen Weg gehen? Verstehen Sie, dass Jesus die Emmausjünger daran erinnert hat? Muss Konnte sich Jesus befreien von diesem Weg? Konnte er sich dispensieren von dem Weg, den Gott seine Zeugen gehen ließ? War das nicht wie ein Präludium auf mein Leiden hin? Ich verstehe, dass viele Geschwister und Brüder sagen, so viel darf man nicht hineinlesen in die Bibel. Und doch bleibt uns seit Wilhelm Fischer ja eigentlich vom Neuen Testament her, von Jesus her, die Aufgabe, dass wir von Jesus her das Alte Testament verstehen. Mit Jesu Ohren hören und forschen, wo sind da Spuren im Alten Testament, die hinführen zum gekreuzigten Jesus. Also das Verzweifelte, warum musste ich denn geboren werden, warum dies leiden, warum hast du mich verlassen? Eine Antwort scheint mir zu sein, weil mitten in dieser Tiefe das Lob Gottes aufbrechen soll und darum glaubhaft sein soll, auf dass die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Da, wenn wir keinen Mut mehr zum Bekennen haben, keinen geistlichen Adrenalinspiegel, der sagt, aber es ist alles doch auch von Gott. Gell? Nein, wenn ich gar nichts mehr kann, sag, warum bin ich überhaupt da? Zu sagen, aber der Herr ist bei mir als ein starker Held. Das gleiche Wort, das vorne steht. Du bist zu stark gewesen. Du hast mich in diesen verrückten Dienst gezwungen. Du hast mich eigentlich enttäuscht. Der gleiche starke Gott. Du bist doch auch noch da. Wir kennen das, theologisch sagt der Umschlag in den Psalmen, Psalm 73, will den Herrn loben in der großen Gemeinde, Psalm 22. Kennen wir es auch von unserem Leben, diesen Umschlag. Dennoch bleibst du auch im Leide. Jesu, meine Freude, das gibt es doch auch noch, ich bin auch noch da, sagt Gott. Ich habe dir meine Sache befohlen. So wie Jesus am Kreuz, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und deshalb ist bei Jesus auch kein Hass mehr da, wie es bei mir war. Du wirst meinen vergelten. Du lass ich die Vergeltung sehen. Lieber Gott, ich habe meine Sache dir befohlen. Im ersten Petrusbrief heißt es ja, er hat nicht wieder gescholten, da er gescholten war. Er stellt es aber dem anheim, der Recht richtet. Vater, mach du was draus. Wenn wir das fertig bekämen, das, was uns bitter macht, Menschen, Namen, bei denen die Galle sprüht, wenn wir bloß den Namen hören. Sag nicht, Herr, ich befehle dir diesen Namen. Ein letztes Mal in der Fürbitte, segne ihn, abgeben. Mir ist so gegangen, als ich nach jahrelanger Auseinandersetzung um den Weltkirchenrat und seine Politik, die heute erkannt wird, die rein sie auf Sozialismus gesetzt hatte, als ich fast verrückt wurde drüber, dass Kollegen sagten, du Schiffbuch, jetzt müssen wir die eigene Ehre damit sie groß machen und er sieht gar nicht und wunderbar nicht alles, was. Herr, jetzt gebe ich es ab, die ganze Ökumene-Geschichte. Und ich war es los, die schlaflosen Stunden der Nacht. Man kann auch Dinge, die einen belasten, ihm abgeben. Wenn der Ernst immer wieder gesagt hat, aus der Ökumene austreten, nicht? Geht mir nichts mehr an. Ich darf abgeben und darf das Lob Gottes aus der Tiefe erschallen lassen, so wie es Jesus gemacht hat. Da ist Jeremia wirklich bloß ein Präludium, ein Vorspiel, eine Intonation des Themas. Jesus hat sich als der Prophet ohne Gleichen hineingezwängt in den Buchstaben der Schrift. So hat es Hermann Betzel gesagt. Was für eine Stunde, als Jesus die Schrift erfüllte, als sich das Wort Gottes in Person hineinzwängte in den Buchstaben der Schrift, auf das er ihn erfüllte. Etwa damals, als Jesus ankündigte, siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst, aber bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Lob Gottes aus der Tiefe. Auf euch ist kein Verlass, aber auf den Vater. Der mich gesandt hat, ist mit mir. Er lässt mich nicht allein, Johannes 8. Und vom letzten Abendmahl ging Jesus hinein mit den Worten des Lobgesangs, der in ihn nachklang. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Aber. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Johannes 14, es kommt der Fürst dieser Welt, der Teufel in Person. Aber er hat keine Macht über mir. Wieder dies Aber, wie bei Jeremia. Aber der Herr ist bei mir, als ein starker Held. Kommt der, selbst wenn der Teufel in Person kommt, der Fürst dieser Welt, aber er hat keine Macht über mich. Hebräer 5 ist das aufgenommen worden. Hebräer 5, Vers 7. Jesus hat Bitten und Flehen mit lautem Schreien und Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Weil er sich erniedrigen ließ, von Gott erniedrigen. Darum hat ihn Gott erhöht. Es gibt selbst für die Außenvertreter Gottes, die abgestoßen werden wie Fremdgewebe, die ausgestoßen werden, verlacht werden, zum Spott werden, die an sich selber irre werden, die nicht mal mehr sagen können, aber ganz tief im Herzen drin, meine ich es doch ernst. So hat es der Hofacker noch sterbend gesagt: Ich habe keine rechte Pfarrstelle, das kleine Rielingshaus nicht. Wäre doch gern auf die Petition der Stuttgarter Bürger hin, auch ein Stuttgart-Pfarrer geworden, hätte meinen Ruf erschallen lassen. Ich habe kein rechtes Einkommen, er ist in der Sorge für seine verwitwete Mutter. Damals gab es keine Witwenrente, auch als Pfarrwitwe nicht. Der Sorge für seinen geisteskranken Bruder Max waren seine minimalen Einkünfte in der Gemeinde Rielingshausen, haben hinten vorne nicht gereicht. Rielingshausen war so verschuldet mit dem Umbau der Kirche, dass er ja da den Gedanken fasste, des Predigtbandes, den man eventuell verkaufen könnte, dann zugunsten von Rielingshausen. Ich habe nichts, dessen ich mich rühmen könnte. Ich habe keine Gesundheit, keinen Schülerkreis, keinen besonderen Freundeskreis, keinen Erfolg. Aber da raunt es in mir: Du meinst es jeden mindestens so ernst, wie wenige es meinen. So ernst mit Gott. Aber selbst da kommt dann die Stimme Gottes, die mich fragt, und ich kann bloß sagen, wenn Jesus mich fragt: Hast du mich lieb? Herr, geh hinaus von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Haben wir Jesus so lieb, wie wir in idealsten Fällen unseren Ehegefährten lieb hatten und haben? Haben wir Jesus so lieb, wie wir, sehnen wir uns so nach ihm, wie wir uns nach dem Urlaub gesehnt haben in Zeiten der Dienstzeit? Sehnen wir uns so nach seinem Wort, wie wir uns nach ein bisschen Lob sehnen? Herr Pfarrer, das war eine Predigt, von der man was mitgenommen hat. Hast du mich? Ich kann nur sagen, geh von mir hinaus. Wenn selbst das im Innersten zerbricht, aber der Herr ist bei mir, der sich zu Zerschlagenen hält. Der Herr wohnt in der Höhe, so sagt Jesaja, und im Heiligtum, und ist bei den zerschlagenen Herzen, bei den Gedemütigten. Also erste Antwort, ob Christus Märtyrer haben will, nicht aus einem Sadismus heraus, weil er bei uns einen Masochismus züchten will. Christus will Märtyrer haben, damit deutlich wird, wie unsere ganze Welt und wie wir da auch der Erlösung bedürftig sind. Jesus wartet auf ein Aufwachen, auch des frommen Gottes. Wie weit sind wir weg von Gott? Das Aufwachen, das er am ersten Pfingsttag gegeben hat, als sie gefragt haben: Was sollen wir denn tun? Den Herrn der Herrlichkeit haben wir gekreuzigt. Was haben wir denn getan? Das Aufwachen, das der Jeremia bei sich und seinem Schicksal nicht erlebt hat. Dazu ist Jesus erweckt in der Herrlichkeit. Nicht, dass er groß herauskommt, sondern, so hat Petrus in der Pfingstpredigt gesagt, euch zu segnen und zu retten von aller Bosheit. Die Herrlichkeit des Zerschlagenen besteht darin, dass er Menschen, die schuldig geworden sind, heraushilft aus der Not. Kurze Antwort, musste Christus leiden? Ja, weil er ein Prophet sein wollte, ein Außenvertreter Gottes, der Fremdling in dieser Welt ist, wie wir hoffentlich auch. Warum musste Christus leiden? Weil er das auch durchstehen wollte. Er wollte sich nicht dispensieren von dieser absoluten letzten Verzweiflung in der Ferne von Gott. Damit auch wir, wenn wir hineinkommen, wissen, unser Herr kennt das. Warum musste Christus leiden, um zu seiner Herrlichkeit einzugehen? Damit er sich nicht an schuldig gewordenen rächt, sondern seine ganze Herrlichkeit dazu benutzt, sie zu segnen. Wir werden dann übermorgen dazu kommen, wie Jeremia diesem halsstarrigen, nicht hörbereiten Volk ausrichten darf, ist der neue Bund, den Gott mit euch vorhat. Auch wenn ihr gar nicht wollt, wenn ihr meint, sei alles in Ordnung. Gott hat was ganz Neues, Großartiges mit euch vor. Das war das Evangelium, das Jeremia ausrichten durfte. Jetzt darf ich mit ihm beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns deine Boten geschickt hast. Und dass du deinen Sohn nicht dispensiert hast, diesen Weg auch zu gehen. Wohlan, so nimm uns allzugleich zum Teil am Leiden und am Reich und an der Gewissheit, der Herr ist bei mir als ein starker Held. Darum soll das nicht das Letzte bleiben, auch nicht unsere Ohnmacht, unsere Verzweiflung, unser Hadern mit Gott. Zu fragen, was kommt dabei heraus? Du kannst Großes wirken, wie du aus dem Torso und Fragment des Ludwig Hofacker noch nach seinem Tod etwas gemacht hast. Lass doch auch in den Gemeinden und Aufgaben, die uns anvertraut waren, etwas aufwachsen zum Lob deiner herrlichen Gnade. Amen.